Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin und das heute ist eine Sondersendung, denn wir wollen euch gerne auf eine Reise rund um die Welt mitnehmen. Im Moment können wir ja alle bekanntermaßen aufgrund von Covid-19 nicht reisen, aber vermutlich packt euch ab und zu trotzdem das Fernweh. Mir geht's auf jeden Fall so. Ich bin früher einmal im Monat nach Hamburg oder nach Berlin geflogen, um Veranstaltungen zu moderieren oder als Speakerin aufzutreten. Das mache ich jetzt immer noch, aber eben ohne zu reisen. So gesehen hat die ganze Pandemie natürlich auch was Gutes und insgesamt wollen wir bei Deine Korrespondentin auch eher konstruktiv mit der Krise umgehen und auf Lösungen blicken. Deshalb haben mir die Korrespondentinnen kurze Reiseberichte als Sprachnachricht zukommen lassen, die mich und euch in unterschiedliche Länder mitnehmen sollen. Wir reisen also in Gedanken unter anderem nach Irland, in die Niederlande und auch in den Libanon. Da ich selber 4 Jahre lang als freie Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gearbeitet habe, bevor ich Deine Korrespondentin gegründet habe, nehme ich euch jetzt mal mit nach Russland. Denn obwohl ich seit meinem Abgang 2015 nicht mehr da war, fühle ich mich mit der Stadt und natürlich auch mit dem Land nach wie vor verbunden. Vielleicht kennen das einige von euch. Du bist zwar nicht mehr regelmäßig dort, aber es gibt ein unsichtbares Band mit einer Stadt, das trotzdem immer bestehen bleibt, vor allem wenn man wie ich so viele tolle Menschen dort getroffen hat, so viele interessante Geschichten recherchiert hat und so viele Erinnerungen in seinem Herzen trägt. Und deshalb möchte ich euch ganz kurz nach St. Petersburg mitnehmen, bevor wir in die anderen Länder reisen. Der Flug von Berlin in die Stadt von Peter dem Großen dauert knapp 3 Stunden, auch wenn uns das gefühlt viel länger vorkommen mag. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es in Russland Visumspflicht gibt. Also wenn ihr nach Russland reisen wollt, solltet ihr mindestens 4 Wochen einplanen, um das Visum zu beantragen. Das könnt ihr persönlich machen. Ich würde euch aber immer ein Reisebüro empfehlen, das sich genau darauf spezialisiert hat. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber es erspart euch den mehrfachen Gang zur Botschaft oder zum Konsulat. Also mit einem Visum in der Tasche bin ich für etwa 150 Euro von Berlin nach St. Petersburg geflogen. Dort angekommen, nehmt ihr euch einen Bus in die Innenstadt und da fängt das Abenteuer bereits an. Denn natürlich ist das meiste auf Kyrillisch. Die wenigsten sprechen Englisch und im Zweifelsfall will man euch in ein Taxi verfrachten, das 30 Euro aufwärts für die halbe Stunde Fahrt berechnet. Wenn ihr euch aber entsprechend durchgefragt habt, solltet ihr es schaffen, den richtigen Bus zu finden. Wichtig dabei ist, ihr solltet euch ein bisschen Geld im Geldautomaten am Flughafen besorgt haben, denn die Busfahrer nehmen nur Rubel und keine Euro. Inzwischen gibt es einige nette Hostels und Airbnb-Wohnungen in St. Petersburg, sodass ihr nicht unbedingt im Hotel übernachten müsst. Die beste Reisezeit ist natürlich während der weißen Nächte, wenn es gefühlt nie dunkel wird und es nachts nur dämmert. Und die Hochzeit ist im Mai, aber auch im Juni sind die Nächte lange hell. Und auch da ist zu sagen, dass ihr euch frühzeitig um eure Unterkunft kümmern solltet, weil das die Hauptsaison ist für Touristen aus dem In- und Ausland und somit kurzfristig kaum was zu bekommen ist. So, und nun möchte ich euch natürlich meine 3 Top-Highlights auf den Weg mitgeben. Natürlich könnte ich stundenlang über die Stadt sprechen, in die ich mich bereits 2005, also vor inzwischen 16 Jahren, während eines Auslandssemesters verliebt habe. Aber ich möchte es kurz machen. Meine Lieblingsstraße ist nach wie vor der Nevsky Prospekt, die Haupteinkaufsmeile mit der sehenswerten orthodoxen Kasaner Kathedrale und den vielen kleinen Flüssen. St. Petersburg wird ja auch aufgrund seines vielen Wassers das Venedig des Nordens genannt und deshalb darf bei eurem Sightseeing-Trip eine Bootsfahrt auf keinen Fall fehlen. Mein 2. Tipp ist die Eremitage, klar. Ich war unzählige Male in dieser beeindruckenden Ansammlung von Kunstschätzen aus der ganzen Welt und war jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Wichtig, besorgt euch ein Online-Ticket, damit ihr euch an der Schlange vorbeischleichen könnt und direkt zum Eingang gehen könnt. Das spart euch mindestens 1 bis 2 Stunden Wartezeit, würde ich schätzen. Interessant auch, im Keller der Eremitage gibt es Katzen. Das stammt noch aus der Zeit von Katharina der Großen, die das Museum initiiert hat. Und manchmal sieht man die eine oder andere Katze auch im Innenhof flanieren. Ein weiterer Tipp ist der Besuch im Mariinsky-Theater. Neben dem alten Mariinsky-Theater Theater, das mehr als 150 Jahre alt ist, gibt es seit einiger Zeit auch ein neues Theater mit moderner Technik und ganz viel Platz. Und egal für welches Theater ihr euch entscheidet, Schwanensee oder der Nussknacker sind ein absoluter Höhepunkt einer jeden St. Petersburg-Reise. Und dann kann ich euch natürlich empfehlen, auf die goldene Kuppel der Isaakskathedrale zu steigen. Von dort aus habt ihr einen grandiosen Blick über die ganze Stadt. Und um euch danach zu stärken, empfehle ich euch die Piroggenkette Stolle, die die besten gefüllten Stollen pikant und süß hat, die ich je gegessen habe. Meine Lieblingskombination war immer ein süßes Stück Stollen mit Quark und eines mit Lauch und Ei. So, und jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe, auf die Stadt von Peter dem Großen, der St. Petersburg auf Sumpfgebiet hat erbauen lassen, von italienischen und französischen Baumeistern, was man der Stadt natürlich bis heute anmerkt und weshalb die Stadt gemeinhin auch als Fenster zum Westen gilt. So, und jetzt gehen wir weiter nach Irland.
Hallo, ich bin Mareike Gräpel, die Irland-Korrespondentin von Deine Korrespondentin. Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise durch meine Lieblingsstadt Dublin. Los geht's im Brick Alley Café. Dort kann man fantastisch Porridge essen. Also wer Full Irish Breakfast lieber mag, mit ganz viel Bacon und Sausages und Black and White Pudding, also so gebratener Blutwurst und so, der kriegt das in einem der Pubs in Dublin auf jeden Fall auch serviert. Aber ich empfehle eigentlich eher den sehr süßen und sehr leckeren Porridge. Und außerdem wärmt der so schön für den ganzen Tag. Und man kann in diesem kleinen süßen Café an einer kleinen Theke sitzen und auf die Straße schauen und die Leute vorbeiflanieren sehen oder vielleicht auch die beobachten, die von der letzten Nacht noch übrig geblieben sind. Weil die Gegend ist nämlich sonst eigentlich, also die Szene gegen Temple Bar, eine, die ich abends meiden würde. Da ist zu viel los in Sachen Junggesellinnenabschiede und total krassen Party-Dingen. Also das ist eher so wie Oktoberfest oder Kölner Karneval zu vorgerückter Stunde und eigentlich nicht das Irland, das ich euch gerne zeigen möchte. Mit dem Porridge im Bauch, gut gestärkt, geht es los Richtung Kultur und Literatur in Dublin. Bücherläden gibt es an allen Ecken und wunderschöne Bücher gibt es überall zu entdecken. Aber ganz beeindruckend ist natürlich der Long Room im Trinity College, die Bibliothek, die schon Vorlage für viele Filme war, bei Star Wars und bei Harry Potter vorgekommen ist. Und ja, das ist natürlich sehr beeindruckend. Von da ist es nicht mehr weit, muss man einmal über den Fluss drüber quasi und am Irish International Financial Service Center gibt es ein Museum namens EPIC. Und das EPIC Museum zeigt einen faszinierenden Querschnitt durch die Geschichte und die Kultur Irlands. Und direkt vor der Tür auf dem Fluss dümpelt die Jeannie Johnston, ein Museumsschiff, in dem man die große Hungersnot von vor über 150 Jahren nochmal nachempfinden kann oder nacherleben kann. Wer dann wieder auf die andere Seite des Flusses wechselt und am Wasser entlang läuft, ein bisschen Richtung Südosten der Stadt, der kommt an den großen Sandy Mount Beach. Und da kann man an dem wirklich riesengroßen Stadtstrand kann man sehr lecker sich ein Eis holen und auf dem großen Strand mit der einen Seite zum Meer gewandt und auf der anderen Seite mit der großen Stadt an seiner Seite entlang spazieren. Und das ist wirklich sehr schön und beeindruckend. Wer noch mehr Natur haben möchte in der Innenstadt, kann die im St. Stephen's Green Park finden. Der liegt direkt an der Grafton Street, der größten Shoppingstraße Irlands. Und da gibt es natürlich die üblichen Ketten, die ganzen großen Läden, die jeder kennt, und das wunderbare, sehr schicke Kaufhaus Brown Thomas. Aber eigentlich würde ich euch die kleinen Seitenstraßen empfehlen. Der Grafton Street, also rechts und links abgehend von dieser Shoppingstraße, gibt es wunderbare kleine Restaurants und Bars und Cocktailläden und manchmal Flohmärkte und es gibt urige Shoppingcenter und es ist wirklich sehr, sehr schön da. Wer einen Bock hat auf was Kommerzielles, dem sei tatsächlich der Besuch der Guinness-Brauerei empfohlen, die zwar sehr viel Geld nimmt dafür, dass man sie besichtigen darf, aber auch eine wirklich umfangreiche, spannende und unterhaltsame Ausstellung bietet. Und wer sich da durchgearbeitet hat, hat sich das Pint, das im Preis mit inbegriffen ist übrigens, in der 360 Degrees Bar also einer echt rundum verglasten Bar, ganz oben auf der Brauerei, wirklich verdient. Und der Blick über die ganze Stadt Dublins bis zu den Wicklow Mountains im Süden und die grüne Insel im Westen, das ist wirklich spektakulär. Also das lohnt sich, kann ich sehr empfehlen. Wer schon in der Gegend ist, kann direkt weitermachen mit Kultur und kann im Irish Museum of Modern Art immer eine der Wechselausstellungen dort besichtigen und sich der modernen Kultur ganz hingeben oder einen Besuch im Kilmainham Jail, also einem jetzt als Museum eingerichteten Gefängnis, einplanen und also die alten Gefängniszellen besichtigen, in denen schon so Leute wie Eamon de Valera, der erste Präsident der Republik Irland, genächtigt haben, naja, also gefangen gehalten wurden. Und in dem Gefängnis wurden übrigens im Hinterhof auch die Rebellen des Osteraufstandes 1916 hingerichtet. Und zur Erinnerung wird jeden Tag dort eine rote Rose in den Hinterhof gestellt, eine frisch geschnittene. Und wer jetzt sagt, ich hatte genug von Großstadt und muss noch ein bisschen Natur haben und mir so richtig den Wind um die Nase wehen lassen, dem empfehle ich, ein paar Meter weiter einen Zug von Euston Station zu nehmen und Richtung Westen aufzubrechen, nach Cork, Galway, Killarney zu fahren und den Südwesten Irlands zu erkunden. Und wer noch ganz viel Zeit hat, der fährt noch bis nach Eckle Island rauf. Das ist die Insel im County Mayo, die schon Heinrich Böll wunderschön fand. Und wenn ihr es Dublin nicht verratet, auch mein richtiger Lieblingsort ist. Aber Lieblingsstadt ist natürlich Dublin, ist ja klar. Wer weitere Tipps haben möchte, darf sich jederzeit gerne melden. Ich helfe gerne aus. Und jetzt sage ich euch allen, bleibt gesund. Slán heißt das nämlich auf Irisch. Bis bald. Ciao.
Und von Irland geht's jetzt in die Niederlande.
Hallo, mein Name ist Sarah Thekert. Und ich berichte für deine Korrespondentin aus Amsterdam. Heute möchte ich euch einen Ort in den Niederlanden vorstellen, der neben Amsterdam zu den beliebtesten Touristenzielen des Landes zählt. Und zwar den Keukenhof, eine große Gartenanlage zwischen Amsterdam und Leiden, die sich selbst als schönster Frühlingspark der Welt bezeichnet. Und wir sprechen hier nicht von einem kleinen Stadtpark, sondern wirklich von einer weitläufigen historischen Gartenanlage. Insgesamt ist sie über 30 Hektar groß, hat verschiedene Teichanlagen und 15 Kilometer Spazierwege. Aber das Besondere an dieser Anlage sind die Blumen. Im Keukenhof werden jedes Jahr 4,5 Millionen Tulpen gepflanzt. Weil es aber auch noch andere Blumenshows gibt, zum Beispiel mit Lilien und Orchideen, kommen wir pro Jahr auf gut 7 Millionen Blumenzwiebeln. Die Blumenausstellungen variieren während der Öffnungszeiten. Das bedeutet, jeder Besucher wird den Keukenhof ein bisschen anders erleben. In dem Park werden die Blumen in verschiedenen Formaten kunstvoll angeordnet. Vor ein paar Jahren wurde sogar ein Gemälde des niederländischen Künstlers Van Gogh aus Blumen geformt. Entsprechend groß ist der Andrang, denn besonders Gäste aus dem Ausland wollen die vielen Blumen sehen. Jährlich werden in den rund 8 Wochen im Frühling, in denen der Keukenhof geöffnet ist, knapp 1,5 Millionen Besucher gezählt. Deswegen möchte ich euch auch den Tipp geben, unbedingt im Voraus Online-Eintrittskarten zu kaufen. Wer einfach zum Keukenhof fährt und hofft, einfach reingehen zu können, wird den Weg umsonst machen. Online gibt es nämlich einen Kalender, in dem Besucher das Datum und den Zeitraum im Voraus buchen müssen. Und wer zur richtigen Zeit während der Tulpenblüte kommt, kann auch außerhalb des Parks noch die echten blühenden Tulpenfelder erleben und dort mit den Fahrrädern hindurchfahren. Bleibt dabei aber bitte auf den Wegen, denn in der letzten Zeit beschweren sich immer mehr Blumenbauern, dass Influencer in ihre Felder gehen, um Fotos zu machen und dabei die Blumen zertreten. Es ist auch möglich, am Keukenhof direkt ein Fahrrad auszuleihen. Von der Gartenanlage starten verschiedene Radwege durch die Tulpenfelder, die zwischen 5 und 25 Kilometer lang sind. Diejenigen, die gerne noch mehr über die Blumensorten wissen möchten, können sich für die Radtouren auch einen örtlichen Guide dazu buchen. Wenn ihr aber lieber den Menschenandrang vermeiden und vielleicht auch das Geld für die Eintrittskarten sparen möchtet, könnt ihr die niederländische Blumenwelt auch auf eigene Faust entdecken. In der Zeit zwischen Mitte April und Anfang Mai blühen auch in den Gemeinden Dronse, Lelystad oder Almere die Tulpenfelder. Und weiter oben im Norden, zwischen den Orten Julianadorp und Den Helder, gibt es ebenfalls wunderschöne Tulpenfelder. Diese Region würde ich gerade Reisenden empfehlen, die es gerne ruhig und naturverbunden mögen. Die Blumenfelder liegen nämlich direkt hinter dem Deich. Also könnt ihr erst stundenlang am Strand spazieren gehen oder auf dem Deich Radfahren und danach die Blumenpracht bewundern. Und wenn ihr ein Wochenende in der Region verbringt, nehmt auch unbedingt eine Fähre auf die Insel Texel. Dort im Naturschutzgebiet kann man wunderschön wandern und es gibt auch eine Seehund-Auffangstation. Dort könnt ihr im Frühling sehen, wie die kleinen Heuler aufgepäppelt werden, die am Strand gefunden wurden. Und jetzt hoffe ich, dass meine kleine virtuelle Hollandreise mit Fahrrädern, Tulpen und Deichen euch gefallen hat und dass ihr bald mal wieder in die Niederlande kommt. Doei, so sagt man hier Tschüss.
Tschüss Niederlande, hallo Libanon.
Hallo, ich bin Julia Neumann. Ich berichte für deine Korrespondentin aus dem Libanon und nehme euch heute mit nach Beirut ans Mittelmeer. Strand, Wellen und guter Fisch machen eine Stadt ja meistens gleich besser und lebenswerter. Und wer denkt bei Meeresrauschen nicht gleich auch an Urlaub? Der Libanon hat eine Küste, die sich über 240 Kilometer lang erstreckt. Aber ich muss euch so ein bisschen enttäuschen. Das meiste davon ist nämlich bebaut mit Hotels oder Privatgrundstücken. Einen einzigen öffentlichen Strand gibt es noch. Ramel El Beida heißt der, also übersetzt weißer Sand. Doch auch wenn das ein weicher Sandstrand ist, so vom Schwimmen würde ich euch eher abraten. Denn direkt in der Nähe läuft das städtische Abwasser ins Meer. Dafür gibt es ein paar Meter weiter in Richtung Innenstadt eine feinsäuberlich angelegte Strandpromenade, die sogenannte Corniche. Ein paar Palmen stehen da zwischen dem breiten betonierten Weg. Hier gibt es einen Fahrradverleih, ein paar Leute fahren sogar Inlineskates oder joggen. Solche Aktivitäten würden in der Stadt nicht so viel Spaß machen, denn Gehwege sind meistens von Autos blockiert, in der Mitte wächst schon mal ein Baum oder da klafft ein Riesenloch. An der Corniche ist die Straße gut betoniert, abends schlendern hier verliebte Pärchen, Verkäufer bieten aus kleinen Wegen gekochte Bohnen oder gebratene Maiskolben an. Manchmal laufen auch Straßenverkäufer umher, die große Ballons aus dünnem, durchsichtigen Plastik verkaufen. Da leuchtet dann in der Mitte eine dünne LED-Lichterkette. Ein paar Fischer mit diesen typischen khakifarbenen Gummistiefeln stehen mit ihren Angeln an der Reling und verkaufen den, zugegeben, doch etwas miefenden Fisch direkt aus ihren Eimern. Viele Fischer gibt es nicht mehr in der Stadt. Das Abwasser und der viele Plastikmüll hat die Meere verschmutzt. Außerdem wollten die Politiker statt Fischerhäusern und rustikalen Fischrestaurants lieber ein schickes Hotel an der Küste bauen und haben so die Fischer vertrieben. Fischer Ahmad Fawaz, der ist einer der Letzten, der hier mit seinem Boot hinausfährt. Er sagt, früher war die steinige Küste rund um die Felsen richtig beliebt. Es gab Restaurants, die Leute kamen, um Wasserpfeife zu rauchen und Fisch zu essen. Aber weil das Geschäft nun so schlecht läuft, verdienen sich Beiruts letzte Fischer etwas mit Bootstouren um die Taubenfelsen hinzu. Diese Taubenfelsen, die sind ein absoluter Fixpunkt in der Stadt. Sie sind zwei große weiße Felsen, die aus dem Mittelmeer an der Küste von Beirut herausragen. Die Beirutis verbinden sie mit viel Nostalgie. Früher sprangen viele Jugendliche hier von den Felsen direkt ins Meer. Doch es gibt eine Lücke im Zaun. Von dort aus geht es über einen steinigen Weg an die felsige Küste, die weit unterhalb der betonierten Straße liegt. Den Rücken den Hotels zugekehrt, auf einer Decke zwischen wuchernden Gräsern und sogar noch etwas näher am Wasser auf den steinigen Felsen, muss man etwas schwindelfrei sein, um dann hinunter aufs Wasser zu blicken. Oder wir richten unseren Blick gen Horizont und ich finde, so kann ein perfekter Tag auf den Steinfelsen ausklingen, mit ungestörtem Blick auf den Sonnenuntergang vor Meereskulisse. Ja, wären dann nur nicht diese nervigen Mücken.
Und jetzt machen wir uns auf den Weg von Beirut nach Hamburg.
Moin, ich bin Anne Klesser. Ich berichte für deine Korrespondentin aus Norddeutschland und wohne in Hamburg. Die Hansestadt Hamburg gilt ja als Tor zur Welt. Symbol dafür ist für mich der Hafen. Deshalb nehme ich euch mit zu den St. Pauli-Landungsbrücken. Hier legen viele Barkassen und Fähren an, mit denen man für ein paar Euro auf Hafenrundfahrt gehen kann. Flussabwärts fahren sie zwischen Elbstrand auf der einen und Werften und Hafenanlagen auf der anderen Seite in Richtung Blankenese, wo die feinen Hanseaten wohnen. Ein Stückchen weiter, am Wedeler Elbufer liegt das Willkommen Höft. Hier kann man gemütlich im Café sitzen und erleben, wie jedes große Schiff, das in den Hamburger Hafen einläuft, mit der jeweiligen Nationalhymne über Lautsprecher begrüßt wird. Mehr als 150 Hymnen wurden dafür eingespielt, habe ich gelesen. Und die Begrüßung Willkommen in Hamburg, wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen, in vielen Sprachen aufgenommen. Die weltweit einmalige Zeremonie gab es 1952 zum ersten Mal und soll die Seeleute erfreuen und der Völkerverständigung dienen. Zurück an den Landungsbrücken geht es in die andere Richtung, durch die unter Denkmalschutz stehende Speicherstadt, in die moderne Hafencity, die noch immer erweitert wird, und zur Elbphilharmonie, die wir hier liebevoll Elfi nennen. Der Hamburger Hafen wurde am 7. Mai im Jahr 1189 gegründet, was bis heute jedes Jahr groß gefeiert wird, mit dem Hafengeburtstag. Dann gibt es Schiffsparaden, Feuerwerk, Konzerte mit Live-Musik und natürlich viele Buden entlang der Promenade. Hamburg hat den größten Hafen Deutschlands und den drittgrößten Europas. 13.000 Seeschiffe aus aller Welt laufen hier jährlich ein, was die Stadt schon immer sehr offen und international gemacht hat. Zeichen dafür ist auch die Reeperbahn, die angeblich sündigste Meile der Welt, die nur ein paar hundert Meter weiter nördlich parallel zur Elbe verläuft. Dort wurden auch etliche Musicals uraufgeführt. Im Operettenhaus und auch gegenüber den St. Pauli-Landungsbrücken in den Musical-Spielstätten am südlichen Elbufer kommen Musical-Fans immer auf ihre Kosten. Alle anderen können einfach weiter flanieren. Es gibt genug zu sehen. Zum Beispiel den historischen Großsegler Rigmar Rigmas, der eines von Hamburgs Wahrzeichen ist und an Brücke 1 liegt. Oder man geht einfach weiter bis zum Museumshafen Övelgönne. Dort liegen um die 20 Schiffs-Oldtimer. Meine Empfehlung ist, mit einem frischen Franzbrötchen oder einem kühlen Alster, bitte nicht Radler sagen, und auf jeden Fall nackten Füßen im Sand an den Strand setzen und Schiffe gucken. Das geht immer.
Und von Hamburg geht es direkt nach Sizilien.
Hallo, ich bin Helen Hecker und ich berichte für deine Korrespondentin aus Palermo in Italien. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine kleine Insel vor der Küste Siziliens, die es mir ganz besonders angetan hat. Ich bin seit über 10 Jahren hier auf Sizilien zu Hause und sicherlich gibt es ganz viele unzählige, einzigartige Orte, die ich euch empfehlen könnte. Aber Alicudi, so heißt die Insel, hat eine Magie, die ich sonst wirklich auf der Welt nirgendswo gefunden habe. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal auf Alicudi. Es ist wirklich ein ganz kleines Inselchen. Das heißt, das ganze Jahr über leben dort ungefähr nur 80 Menschen. Und es gehört zum Äolischen Archipel. Das ist auch neben Panaria die zweitkleinste Insel dieses Archipels. Aber im Gegensatz zu den anderen sizilianischen Inseln ist Alicudi unglaublich wild auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ziemlich unbequem. Denn es gibt keine Straße auf Alicudi und demzufolge gibt es auch keine Autos oder motorisierten Vehikel. Es gibt auch nicht wirklich Wege, denn über die ganze Insel schlängeln sich den Berg hinauf Lavasteintreppen, die einen schon nach wenigen Metern außer Puste kommen lassen. Das heißt, wenn man vom kleinen Fischerhafen unten hoch will auf den Berg, dann bedeutet das auf jeden Fall körperliche Anstrengung und ist auch nicht sozusagen für alle Gemüter gemacht. Ansonsten, wenn etwas auf Alicudi transportiert werden muss, dann machen das die Mulis. Das heißt, egal ob Reisegepäck oder Einkäufe oder Wasserkisten oder eben sogar Baumaterialien, Zement und ganze Wohnungseinrichtungen, die Mulis, die bringen alles den Berg hinauf und es ist ziemlich beeindruckend. Und ansonsten gibt es gerade mal 2 kleine Tante-Emma-Läden, wo man sein Lebensmittel einkaufen kann. Es gibt auch keinen Bäcker oder Fleischer oder Sonstiges. Und es gibt auch keine Restaurants oder Ausgehmeilen, wie man das vielleicht sonst gewöhnt ist, wenn man irgendwo in den Urlaub fährt. Wenn man sich bekochen lassen will und selber nicht kochen will, dann kann man sich aber von den Einheimischen, die ganz, ganz großartig kochen, einladen lassen. Die öffnen im Sommer ihre Terrassen, ihre Häuser für die Leute, die von außerhalb kommen. Das ist dann zum Beispiel der Fischer Silvio mit seiner Frau, der dann den frischen Fisch kocht, den man sogar mit ihm frühmorgens um 6 reinholen kann, also aus den Netzen holen, fischen darf. Er nimmt einen da manchmal mit auf sein Boot und das ist wirklich ein Abenteuer, was man sich nicht entgehen lassen sollte, vor allen Dingen, weil man dabei entdeckt auch, was das für eine unglaubliche Arbeit ist, stundenlang in einem wackelnden Boot diese Fische aus den Netzen zu holen und dann nochmal größeren Respekt wirklich hat vor den Fischern, die das tagtäglich machen. Ja, und ansonsten gibt es ein mini kleines Café am Hafen und eine Bar. Das war's. In der Bar treffen sich pünktlich zum Aperitivo um 19 Uhr im Sommer wirklich jeder, weil es eben nichts anderes gibt. Und da kommen dann sowohl die Einheimischen zusammen, wie eben die Sizilianer, die irgendwie seit Jahrzehnten da im Urlaub im Sommer auf die Insel kommen und dort ihr kleines Häuschen haben. Oder einige wenige Touristen, die sich auf Alicudi verirrt haben oder zum Beispiel von einem Segeltrip einen Abend lang Station machen. Das heißt, es ist ziemlich bunt gemixt und das macht den Charme aus. Dann trinkt man sein Bierchen und isst ein wenig Prosciutto und Formaggio und lässt sozusagen den Tag, den man verbracht hat, an sich vorbeiziehen. Und kommt zur Ruhe. Wer will, der darf dann im Sommer auch noch irgendwie zu einem kleinen Fest. Die werden meistens in den Häusern veranstaltet und dann wird an der Bar mit einem Plakat, selbst handgeschrieben, angeschlagen, wo man dann abends zum Tanzen gehen kann. Also das natürlich, sofern das die Pandemie und Covid wieder zulässt. Und ansonsten gibt's kleine Badebuchten, die sind auch steinig, also kein Sandstrand oder so, aber kristallklares Wasser und man kann auf den Vulkan, alten Vulkankrater, den Alicudi war ein ehemaliger Vulkan, kann man hochsteigen. Das sind ungefähr 600 Meter und 2 Stunden Aufstieg. Danach ist man absolut K.O. Und man kommt dann auch an den Häusern der kleinen deutschen Community vorbei, die sich in den 60er Jahren dort niedergelassen hat und die alten Häuser, die niemand mehr bewohnen wollte, oben auf dem Berg restauriert hat. Dort gibt es bis heute kein fließendes Wasser und auch kein Strom, beziehungsweise nur Strom, solange die Batterie reicht von den selbstgebauten Solaranlagen. Also ihr merkt schon, Alicudi ist nicht jetzt für All-Inclusive-Urlauber oder für Leute, die es gern bequem haben, aber genau das macht es so attraktiv. Ich selbst habe mal gesagt, die Insel, die ist wie so eine Art Türsteher, der sich seine Gäste selbst aussucht. Und es verweilen dort vor allen Dingen Menschen, die Lust haben auf Natur und auf die Einfachheit des Lebens. Und wenn man sich genau auf das einlässt, nämlich alles reduziert auf das sozusagen, auf was es ankommt, dann beschenkt einen diese Insel mit einer Art Glück und inneren Zufriedenheit, die ich selten irgendwo anders erlebt habe. Es ist eben alles einfach und so wie vor 100 Jahren. Und genau das macht es aus und dann schätzt man wieder das, auf was es vielleicht im Leben wirklich ankommt, nämlich Zeit zu haben, sich einfach mal gehen und treiben zu lassen und barfuß zu laufen und dadurch, dass man auch dort eh nur zu Fuß unterwegs sein kann, nicht großartig was zu planen, sondern einfach in den Tag hineinzuleben, wie es einem gefällt und großartige Menschen zu treffen und kennenzulernen, denn oft findet man auf Alicudi auch Künstler, die sich dort niedergelassen haben für den Sommer. Und ich habe ganz großartige Menschen dort kennengelernt. Und gutes Essen und Wein. Und genau das ist das, was Alicudi für mich zu einem ganz besonderen Ort macht.
Und von Sizilien ziehen wir weiter nach Lima.
Hallo, ich bin Eva Tempelmann. Ich berichte für deine Korrespondentin aus Peru und nehme euch heute mit in die Hauptstadt Lima, in den Stadtteil Magdalena del Mar. Der liegt, wie der Name schon anklingen lässt, am Meer. Lima ist ja eine Stadt zwischen Bergen und Meer. Einige Stadtteile wachsen bis in die Ausläufer der Anden hinein und andere Stadtteile blicken auf den Pazifik. Magdalena del Mar ist für mich ein besonderer Ort, weil ich hier auf dem Wochenmarkt die besten Früchte des Landes kaufen kann, weil es hier ein fantastisches politisches Theater gibt und nun ja, weil der Blick von der Steilküste auf das Meer wirklich phänomenal ist. Aber der Reihe nach. Jeden Sonntag wird eine der großen Ausfallstraßen der Stadt gesperrt, die Avenida Brasil. Dann findet hier die Bioferia statt, ein großer, bunter Biomarkt mit Früchten und Produkten aus sämtlichen Regionen des Landes. Hier gibt es frische Mangos aus dem Regenwald, Kaffee und Kakao aus dem zentralen Hochland, Andine Superfoods wie Quinoa und Chia und Kartoffelsorten in den Farben Rot, Schwarz oder Lila. Eine kurze Anmerkung: In Peru, dem Ursprungsland der Kartoffel, gibt es über 2500 Sorten dieser gesunden Knolle. Wer über den Markt schlendert, schlendert also quasi einmal durch die regionale und kulinarische Vielfalt Perus. Habe ich schon erwähnt, dass Peru mittlerweile ein echter kulinarischer Hotspot ist. Das Essen ist nämlich wirklich fantastisch. Von frischem Fisch über die eben genannten Superfoods bis zu japanischen Einflüssen kommt dir so ziemlich alles auf den Teller. Aber Magdalena del Mar ist nicht nur ein besonderer Ort wegen des Biomarkts. Ich mag den Stadtteil auch, weil hier eines der besten Theater des Landes zu finden ist. Das Teatro Yuyachkani. Yuyachkani ist ein Wort in Quechua, der indigenen Sprache Perus, und bedeutet so viel wie ich denke oder auch ich erinnere mich. Das Theaterkollektiv wurde in den 1970er Jahren gegründet und hat in seinen Produktionen immer einen politischen Inhalt gehabt. Immer wieder geht es um die indigene Realität des Landes, um Menschenrechte und Gerechtigkeit in einer so vielfältigen Gesellschaft wie Peru sie hat. Vom Teatro Yuyachkani sind es dann nur noch zwei Straßenblöcke bis zum Meer. Lima liegt oben auf einer Steilküste. Und wenn man also an der Küstenpromenade ankommt, hat man einen wahnsinnig schönen Blick über den Pazifik. Hinter einem liegt die geschäftige und verkehrsverstopfte 11-Millionen-Stadt und vor einem nur das weite Blau. Die Promenade, die heißt hier Malecón, verläuft übrigens die gesamte Küste der Stadt entlang. Man kann also von Magdalena del Mar einmal komplett entlang der Steilküste fahren, und zwar mit dem Fahrrad. Das war eine der größten Überraschungen für mich in Lima. Dass es hier nicht nur wahnsinnig viel Verkehr und Staus gibt, sondern auch einige wirklich gute Radwege mit einem sehr freundlichen Fahrradklima. Denn in Lima regnet es nie. Wenn die Pandemie also hoffentlich bald vorbei ist, empfehle ich euch, einmal hierher zu kommen. Es lohnt sich.
Und den Schlusspunkt nach Lima bildet Berlin.
Hallo, ich bin Sarah Schäfer und ich berichte für deine Korrespondentin aus Deutschland, genauer aus Berlin, wo ich seit 10 Jahren lebe. Und ich nehme euch heute mit ins Kino. Ich erlebe das öfter mal, dass wenn ich Besuch bekomme von der Familie oder von Freundinnen und Freunden, dass ich vorschlage, dass wir doch ins Kino gehen könnten, weil ich einfach total gerne ins Kino gehe. Und die Leute dann sagen, ach nee, ist doch schade, ins Kino zu gehen. Ich möchte keinen Film gucken, ich möchte mir lieber die Stadt anschauen. Und das finde ich wiederum total schade, weil erstens laufen natürlich in Berlin fantastische Filme aus aller Welt, in allen möglichen Sprachen. Aber auch die Orte selber, also die Kinos selber, sind Besuch wert. Und es lohnt sich einfach, sich diese Orte anzuschauen, weil die wahnsinnig schön sind. Und Kinos machen es auch möglich, dass man sich Orte anschaut, die man ansonsten nicht unbedingt sehen würde. Deswegen würde ich immer dazu raten, wenn man in Berlin ist, auf jeden Fall auch ins Kino zu gehen. Ja, es gibt natürlich jede Menge Kinos in Berlin. Ich kann die nicht alle natürlich aufzählen. Mir fällt spontan, wenn ich so an meine Lieblingskinos in der Stadt denke, fällt mir zuerst das Kino International ein. Das ist das schönste Kino, das ich kenne. Es ist ein Kino aus den 60er Jahren. Es wurde, glaube ich, 1963 eröffnet und war in der DDR ein Premierenkino. Und es ist wirklich ein schönes, altes, stilvolles 60er Jahre Kino, wo ich einfach immer total gerne hingehe. zumindest als das noch möglich war vor Corona, ins Kino zu gehen. Genau, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort, an dem ich mich immer total gerne aufhalte. Ein anderes Kino, das mir dann direkt einfällt, ist das Movimento in Kreuzberg. Das ist nach Angaben der BetreiberInnen Deutschlands ältestes Kino, also das älteste Kino in Deutschland. Und hier gibt es alle möglichen Filme, vor allem abseits des Mainstreams. Und das Kino ist auch deswegen bekannt, weil hier einmal im Jahr das Pornfilmfestival stattfindet. Ja, bei all den tollen Kinos muss ich halt sagen, am allerbesten sind die Kinos im Sommer. Also es gibt total schöne Freiluftkinos in Berlin. Es gibt etablierte Freiluftkinos, es gibt temporäre Freiluftkinos, es gibt Kinos in Höfen und in Gemeinschaftsgärten und auf Dächern und alles Mögliche. Und das meine ich mit diesen Orten, an die man sonst nicht unbedingt kommt, wenn man nicht ins Kino gehen würde. Da tun sich dann oft nochmal völlig neue Welten auf. Und ja, es gibt einige Kinos, die sind sehr bekannt. Also die großen Freiluftkinos zum Beispiel, das wäre das Kino im Volkspark Friedrichshain im Sommer oder in der Hasenheide in Neukölln. Was auch sehr schön ist, ist das Sommerkino am Kulturforum am Potsdamer Platz. Da hat man natürlich auch fantastische Kulisse. Ich persönlich finde aber immer noch mal spannender diese ganz kleinen Kinos, die man auch wirklich kennen muss, weil da nicht unbedingt ein Riesenschild dran steht, hier ist ein Kino, sondern man muss dann schon wissen, dass es diesen Ort gibt. Und so ein Ort ist das Hofkino, nennt sich das. Hofkino im FMP1. Und das ist ein Innenhof eines Bürogebäudes am Ostbahnhof. Wer da schon mal vorbeigefahren ist, vielleicht mit dem Bus, das ist auch ein ziemlich markantes Gebäude und man kennt es vor allem deswegen, weil da die Tageszeitung Neues Deutschland sitzt. Und in diesem Hof gibt es im Sommer ein Kino. Und das ist total nett. Also da wird der Film dann an die Hauswand geworfen. Das ist einfach auch ein sehr hohes Haus. Also da ist dann viel Platz für die Leinwand. Und damit die unmittelbaren Nachbarn nicht genervt sind, gibt es Kopfhörer. Also den Ton zum Kino, den bekommt man dann über Kopfhörer. Und dann sitzt man da auf sehr bequemen Stühlen, hat Kopfhörer auf und schaut sich einfach einen Film an. Und ja, ich mag die Freiluftkinos generell sehr gerne und sie waren schon immer sehr wichtig für mich. Im vergangenen Jahr sind sie noch mal wichtiger geworden, weil natürlich Corona-bedingt ganz viel ausgefallen ist. Konzerte, Museum, all diese Dinge waren ja so gut wie gar nicht möglich. Und aber im vergangenen Sommer waren dann die Freiluftkinos, gehörten zu den wenigen kulturellen Veranstaltungen, die man dann noch machen konnte, guten Gewissens. Also die hatten natürlich auch alle Hygienekonzepte, beispielsweise das Kino, das Hofkino, von dem ich gerade erzählt habe, mit den Kopfhörern. Da wurden dann auch wirklich die Kopfhörer desinfiziert. Also da haben dann die VeranstalterInnen schon sehr darauf geachtet, dass das auch alles in Ordnung ist. Und das war so im vergangenen Sommer für mich, waren das so die wenigen Tage, wo ich ein bisschen Kultur einfach mitbekommen habe und ja, mir irgendwie ganz bewusst dann auch Filme aus aller Welt angeschaut habe, in der Originalfassung. Und das waren eben so ein paar Tage, da habe ich die Pandemie dann auch einfach vergessen. Und es war so ein kleines Stückchen Normalität und das war eben möglich durch die Freiluftkinos. Ja, und natürlich wie alle anderen Kultureinrichtungen auch, haben die Kinos sehr zu kämpfen. Das ist natürlich nicht nur in Berlin so. Und ich hoffe wirklich sehr, dass alle Kinos und besonders auch die kleinen Kinos und die Programmkinos, dass die nach der Pandemie wieder eröffnen können und dass wir alle wieder ganz viel ins Kino gehen können.
Das war der letzte Reisebericht von Sarah Schäfer, unserer Deutschlandkorrespondentin in Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch einmal mit um die Welt genommen haben. Unsere Korrespondentinnen sind vor Ort, kennen sich aus und haben eine unglaubliche Expertise, was ihr sicherlich auch an den Berichten gemerkt habt. Wir sind total glücklich, dass sie uns jede Woche mitnehmen in ihre jeweiligen Regionen und Länder und uns tolle, inspirierende Frauen vorstellen, die wir dadurch näher kennenlernen können. Wir hoffen, dass ihr uns weiter gewogen bleibt, uns weiterempfehlt, auf unsere Webseite www.deine-korrespondentin.de geht und unsere Geschichten mit euren Freunden und Freundinnen teilt. Und natürlich auch nicht zuletzt uns vielleicht eine Unterstützung zukommen lasst über Steady von 5 oder 10 Euro im Monat, mit denen wir dann weiter operieren können. Wir wünschen euch ein gutes restliches Jahr 2021 und hoffen sehr darauf, dass wir ganz bald wieder uns mehr bewegen können und dann vielleicht auch irgendwann wieder mehr reisen können. Und vielleicht kommt ihr dann an den einen oder anderen Punkt, den unsere Korrespondentin in ihrem Reisebericht erwähnt habt. Wir freuen uns drauf und wünschen euch, bleibt gesund und bis bald.